Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel.
Ja, die Geschichte, die wir heute Morgen hineinschauen wollen, bleibt mir in deiner Hand. Auch diese Frau hat die Gewissheit in ihrem Leben dürfen erfahren. Wir wollen die Geschichte, wie am Anfang gesagt worden ist, eintauchen von der Ruth. Und ich werde euch die wichtigsten Eckpunkte von dieser Erzählung werde ich euch mitgeben. Nach dieser Erzählung wird dann Daniela Kühn einen Einblick in Meder geben. Die Geschichte von Ruth spielt in der rechten Zeit. Wie die Bibel erzählt, herrscht eine grosse Hungersnot im Gebiet Juda in Israel. Und Elimelech und seine Familie, das sind Naomi und seine beiden Söhne, sehen keinen anderen Ausweg, als nach Moab zu flüchten. Wo sie dort ankommen, stirbt Elimelech. Die beiden Söhne, weil inzwischen alt genug sind, kümmern sich um ihre Mutter Naomi und heiraten moabitische Frauen, die Orpa und die Ruth. Für die Naomi nimmt der Kummer ihren Lauf, denn auch ihre beiden Söhne sterben. So steht Naomi jetzt alleine da, ohne Mann und ohne Söhne, aber mit zwei Schwiegertöchtern. Wo Naomi eines Tages hört, dass die Hungersnot in Israel überwunden ist, entschließt sie sich, nach Bethlehem zurückzugehen. Sie will aber alleine gehen und so ermutigt sie nach einem gewissen Stück ihre beiden Schwiegertöchter Ruth und Orpa in ihrem Heimatland zu bleiben und ein neues Leben anzufangen. Aber ihre Schwiegertöchter denken da gar nicht dran, in Moab zu bleiben. Sie wollen sie begleiten. Wo die Naomi darauf besteht, dass sie zurück gehen, macht sich Orpa auf den Heimweg. Und Ruth? Die Ruth denkt gar nicht dran, Naomi zu verlassen. Sie geht Naomi zu verstehen. Ich zitiere, dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um. Ich lasse dich nicht alleine. Und seitdem, wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo die Naomi die Entschlossenheit von der Ruth sieht, gibt sie noch. Und so gelangt Ruth in ein Land, wo fremd ist und wo sie vorher nur vom Hörensagen kennt hat. Naomi kommt arm und verwittert zurück nach Israel, nach Bethlehem. Wie soll sie jetzt ihren Lebensunterhalt verdienen? Es ist gerade die Gerstenernte im Gang. Und so bricht Ruth auf, um Nahrung zu besorgen. Und das tut sie auf einem Land, wo es Halme hat, wo liegen geblieben sind. Und so gibt es nämlich in Israel ein Gesetz, das besagt, wenn Menschen arm, verwittert oder verwaist sind, dass einem erlaubt ist, auf abgeernteten Feldern übrigens gebliebene Getreide zusammenzulassen. Das tut Ruth auf dem Feld von Boas. Der Boas, der ist von Anfang an vom freundlichen Wesen von Ruth angetan, kümmert sich darum, dass Ruth und Naomi während der ganzen Erntezeit genügend zu essen haben. Wobei, der Boas, ja, das ist nicht irgendwer, sondern er ist ein naher Verwandter von der Naomi. Ein sogenannter Löser, der das Recht hat, Ruth zu heiraten. Eines Tages eröffnet Ruth dem Boas, dass er das Recht hat, sie zu heiraten. Der Boas tut jetzt alles darum, dass er Ruth heiraten kann und bekräftigt nach damaliger Seite und den Zeugen beim Stadttor, dass er nicht nur das Landteil vom Elimelech übernimmt, sondern dass er sich verpflichtet, auch Ruth als Witwe von einem verstorbenen Verwandten zu heiraten und somit auch für Nachkommen zu sorgen. Und so heisst es am Ende im Buch Ruth, heiratete Boas Ruth und sie wurde seine Frau. Und nicht nur das, sondern Ruth bekommt ein Kind, wo sie Obed nennt, und der wird der Vater vom Isai, und der wird der Vater vom König David. Ja, wir haben in der Geschichte gehört, Daniela, du kannst schon langsam vorkommen, wir haben in der Geschichte gehört, dass der Boas den beiden Geflüchteten Naomi und Ruth geholfen hat. Jetzt wollen wir miteinander mit ihnen hören, wo Meder überall auf der Welt, du darfst gerne raufkommen, Daniela, wo Meder auf der Welt überall tätig ist. Ja, Daniela, schön, dass du da bist. Grüezi. Bevor du uns einen Einblick gibst, habe ich zwei Fragen parat. Die erste, kurz gefragt und beantwortet, was begeistert dich an der Tätigkeit von Meder? So ein kurzer, ganz, wenn du würdest jemandem sagen, hey, das begeistert mich an dem, was ich bei Meder mache.
Also zunächst mal begeistert mich Meder sowieso. Also ich habe bei Meder ist eine Organisation, und da werden wir gleich noch mehr von hören, die wirklich den Verwundbarsten dieser Welt hilft und wirklich dazu beiträgt, einen echten Unterschied zu machen. Ich persönlich bin die Kirchenbeauftragte von Meder, ich betreue die Kirchengemeinden und ich finde es einfach ganz fantastisch, einfach Leute wie euch kennenzulernen, und jedes Mal, das ist, ja, es ist jedes Mal, berührt mich sehr.
Vielleicht eine ganz andere Frage. Ich habe bei deinem Mail habe ich die vier Schlagwörter ganz unten habe ich gelesen. Veränderung schaffen, miteinander gegen Hunger, jetzt handeln, Leben retten. Leider ist es manchmal nicht so, dass das alles möglich ist. Wie gehst du mit dem um, wenn es nicht so möglich wird werden?
Ich glaube, jeder einzelne Fall, in dem man etwas hat bewegen können, ist hat gewonnen. Ihr kennt vielleicht die Starfish-Story von euch. Kennt ihr die? Da sieht ein Mann ein Mädchen am Strand Seesterne aufpicken und sie wirft die wieder ins Meer und er sagt zu ihr, warum machst du das? Der Strand ist voll. Das macht doch keinen Unterschied. Und sie hebt einen Stern auf, wirft ihn ins Meer und sagt, für den hat es einen Unterschied gemacht.
Für den hat es einen Unterschied gemacht, genau. Darum überlasse ich jetzt die Bühne. Danke vielmals für den Einblick. Merci vielmals.
Ja, grüezi. Vielen Dank, Reto, für die Einleitung. Es freut mich riesig, hier zu sein. Ich komme auch immer wieder gern in die Gellertkirche. Ich bin jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal bei euch im Gottesdienst. Und es freut mich einfach riesig. Und es freut mich natürlich auch besonders, in unserem speziellen Gottesdienst da zu sein, wie wir ihn jetzt heute feiern, mit der Taufe. Ich denke, viele von euch kennen Medair bereits. Also von daher möchte ich nicht zu viel über unsere Organisation sagen. Nur ganz kurz vielleicht für die, die uns doch noch nicht kennen. Medair ist eine christliche Nothilfeorganisation und unser Ziel ist, wir möchten auf Konflikte und Krankheitsausbrüche reagieren und wir möchten, dass verwundbarste und an abgelegensten Orten lebende Menschen in Würde und in neuer Hoffnung leben können. Das ist so ein bisschen so der Spruch, den wir sagen. Einfach so, wie wir uns identifizieren. Unsere Geschichte hat begonnen vor über 35 Jahren in der Schweiz. Damals gab sich eine Gruppe von christlichen Freiwilligen nach Afrika, um Vertriebenen zu helfen, die dabei waren, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Trägerorganisationen damals waren MAF, MEDAF und Jugend mit einer Mission und sie wollten ihre Kompetenzen bündeln, um eine Einsatztruppe zu schaffen, die wirklich auf solche Krisen sehr schnell reagieren kann. Und daraus ist ein Jahr später dann Medair entstanden und seitdem sind wir offiziell in der Schweiz als eigenständige Organisation registriert. Was machen humanitäre Organisationen? Humanitäre Organisationen kümmern sich primär um Nothilfe. Nothilfe bedeutet, dass man hat eine Ausgangslage, die einigermaßen stabil ist, mehr oder weniger. Dann gibt es ein plötzliches Ereignis und die Sterblichkeit steigt. Im Hintergrund von diesem Foto seht ihr die Explosion im Hafen von Beirut. Das habt ihr sicher schon von gehört vor einigen Jahren. Das ist ein typisches Beispiel für ein plötzliches Ereignis und dann greift man ein. Medair war damals auch vor Ort und hat direkt geholfen und dann versucht man das auf ein Ausgangsniveau wieder zu bringen, das ist das Gelbe, und dann übergibt man das an Entwicklungshilfeorganisationen. Und so versuchen wir dann eben dort einzugreifen. Unsere Motivation ist einfach, dass wir als Christen der Meinung sind, Jesus hat auch im Neuen Testament gesagt, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Das sind die Kriterien und das möchten wir einfach in die Welt tragen. Es gibt ein Prinzip, das ist auch relativ typisch für die Humanität oder auch gerade für Medair, das ist 24-3-7. 24 bedeutet, innerhalb von 24 Stunden nach einer Katastrophe wird entsandt. Oder die Entscheidung ist quasi schon da, aber dann wird geschaut, haben wir die Ressourcen, werden wir gebraucht und so weiter. Das war jetzt zum Beispiel auch in Myanmar der Fall dafür. Da haben vielleicht einige von euch gehört, da hat man einfach entschieden, hier ist eine Lage, das Land ist besonders verwundbar, es kann sich eben von alleine nicht helfen und das sind unsere Kriterien immer. Und dann wird entsandt, innerhalb von 3 Tagen möchte man ein Assessment vor Ort machen, sich die Lage anschauen und nach einer Woche soll der Einsatz anlaufen. Das ist das Ziel, das klappt nicht immer. Besonders schwierig sind die 3 Tage eben, um die Lage zu erforschen, weil wenn ihr so seht, wie auf dem Foto eben Erdbeben in Syrien, Wirbelsturm in Madagaskar oben rechts oder unten in der Demokratischen Republik Kongo, Überschwemmungen, das ist nicht einfach. Das ist eine große Herausforderung. Prinzipien der humanitären Hilfe sind grundsätzlich, dass es nur ausschließlich um den Bedarf geht und sonst gar nichts. Es geht um Menschlichkeit, Unparteilichkeit, also man ergreift keine Partei. Wir bleiben neutral, wir verfolgen keine Interessen. Das ist also eben im Grunde, das sind die Prinzipien wie das Rote Kreuz. Und auch uns als Christen ist das besonders wichtig. Wir müssen oder wir möchten uns an diesen Prinzipien festhalten. Und nur so können wir, wie zum Beispiel im Foto links in Afghanistan, als christliche Organisation auch in Ländern wie Afghanistan arbeiten. Und das, was wir tun, ist vielleicht auch die einzige Bibel, die die Menschen dort jemals lesen werden. Und das ist uns ganz wichtig. Wo wir in diesem Jahr arbeiten, das sind die Länder, die ihr in dunkelgrün seht. Dann gibt es vergangene Einsatzländer. Humanitäre Hilfe bedeutet eben immer, dass man versucht, das auf ein Niveau wieder zu bringen und dann in der nächsten Notlage wieder einzugreifen. Manche Notlagen dauern aber sehr lange an. Und deshalb gibt es Länder wie Afghanistan, der Südsudan oder die Demokratische Republik Kongo, wo eine Krise auf die andere folgt und wo wir schon sehr lange sind. Und fast in allen Krisen haben wir mit Geflüchteten oder Flüchtlingen zu tun. Wir hatten das schon besprochen. Ich persönlich ziehe das Wort Geflüchtete vor, weil Flüchtling klingt immer sehr abwertend. Und deswegen gibt es viele eigentlich in unserer Branche, die das Wort Geflüchtete vorziehen. Das ist jetzt ein Auszug aus unserem Jahresbericht. Der wird jetzt in diesem Monat herauskommen. Noch ist er nur auf Englisch, deswegen steht es da auf Englisch. Wir haben also im vergangenen Jahr über 3,7 Millionen Menschen mit Hilfe erreichen können und humanitäre Hilfe umfasst alle Bereiche, umfasst Gesundheit, frisches Wasser, Unterkünfte und so weiter. Jetzt gehen wir nochmal zum Thema Geflüchtete. Wie gesagt, ich würde sagen, fast allen unseren Länderprogrammen arbeiten wir mit Geflüchtete und unterstützen Geflüchtete. Warum fliehen Menschen? Es gibt unterschiedliche Ursachen. Eine sehr wichtige Ursache sind auf jeden Fall natürlich Naturkatastrophen, aber heutzutage immer mehr auch Kriege. Kriege führen zu Unterernährung, wie man auch hier in diesem Bild sieht, das kleine Kind. Es gibt viele Ursachen, warum Menschen fliehen müssen. Es gibt dann Unterschiede. Es gibt einmal die Flüchtlinge oder eben Geflüchteten. Das sind Menschen, die auf der Flucht ihr Land verlassen. Dann gibt es Binnenflüchtlinge, die sogenannten IDPs. Die sind einfach innerhalb des eigenen Landes auf der Flucht. Wie viele Menschen sind weltweit auf der Flucht? Ich muss sagen, die Zahl hat sich in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt. Das ist eine sehr schockierende Zahl von inzwischen 122 Millionen. Ich habe eine Zahl gelesen, die schreibt sogar 123 Millionen. Und das ist so viel wie die Bevölkerung von diesen Ländern, von den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammen. Und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, diese Menschen sind auf der Flucht. Und noch schockierender, 40% davon sind Kinder. Und was das für die Zukunft dieser Kinder bedeutet, kann man nur erahnen. Heutzutage, was sind die größten Krisen? Aus welchen Ländern kommen die meisten Vertriebenen? Die allergrößte Krise unserer Zeit ist der Sudan. Die hat alle anderen Krisen abgelöst, was die Vertreibungszahlen angeht. Wir sprechen da inzwischen über 14,7 Millionen Geflüchtete und Binnenvertriebene. Gefolgt wird das von Syrien, immer noch. Eine der größten Krisen, auch wenn es inzwischen wieder einige Rückkehrende gibt. Gefolgt von Afghanistan, auch im Anschluss an den Umsturz, aber auch andere Ursachen. Afghanistan leidet zum Beispiel sehr unter Naturkatastrophen und so weiter. Das ist vielleicht weniger bekannt. Und ganz natürlich auch die Ukraine. Interessant ist aber auch, dass man bei uns in den Medien viel natürlich über die Ukraine hört, aber fast nichts über den Sudan, obwohl es die größte Krise ist. Und das zeigt wieder, dass man als humanitäre Organisation damit kämpft, dass es mediatisierte und weniger mediatisierte Krisen gibt. Und da lohnt es sich einfach mal hinzuschauen und vielleicht nicht nur auf die Schlagzeilen. Es gibt einen sogenannten Weltfriedensindex. Wie ihr also seht, die friedlichsten Länder der Welt. Das friedlichste Land der Welt ist Island und die Schweiz liegt auf Platz 5 der friedlichsten Länder der Welt. Und die am wenigsten friedlichen Länder sind der Südsudan, Syrien, Afghanistan, Jemen, DR Kongo, Sudan, Ukraine und Russland. Und diejenigen, die in Fett gedruckt sind, das sind die, wo MEDER auch Hilfe geleistet hat. Und da sieht man auch, dass wir gerne dorthin gehen, wo besonders große Not herrscht. Wohin gehen Menschen, wenn sie vertrieben werden? 70% fliehen einfach in Nachbarländer. Die haben gar nicht die finanziellen Mittel, irgendwie ins Ausland, nach Europa und so weiter zu fliehen. Und 73% weltweit der Geflüchteten leben in Ländern mit mittlerem oder geringem Einkommen. Die restlichen 37 hauptsächlich im Iran. Was weniger bekannt ist, der Iran beherbergt weltweit die meisten Geflüchteten. Türkei, Kolumbien, Deutschland und Uganda. Da könnt ihr gerne nachher noch mehr nachfragen, wo sie leben. Es gibt unterschiedliche offizielle Flüchtlingslager, informelle Siedlungen. Es gibt natürlich Sammelunterkünfte oder Lagerhäuser. Tatsächlich denkt man immer an Flüchtlingslager, aber die wenigsten, also prozentual leben die meisten in anderen, unter anderen Bedingungen als offiziellen Lagern, sondern eben sind nicht offiziell irgendwo registriert. Wir haben heute über Ruth gesprochen und Ruth ist eine Geflüchtete, die ihrer Schwiegermutter gefolgt ist und aus dem Ausland gekommen ist und auch alles das durchgemacht hat, was viele Geflüchtete heute erleben. Ich habe einfach in unserem System mal gegoogelt und geschaut, welche Ruth haben wir. Das ist Ruth. Ruth wohnt in der Demokratischen Republik Kongo. Interessant, in der Demokratischen Republik Kongo gibt es viele Christen. Und deswegen denke ich, dass es auch dort von den Treffern, die ich gefunden habe, überdurchschnittlich viele Personen gab, die Ruth heißt. Das sind die Lebensbedingungen von Ruth. Das sind alles Fotos aus dem Jahr, in dem wir Ruth geholfen haben. Ruth ist schwanger und kam dann in eine Geburtseinrichtung von Medea und hat dort ihr Kind entbunden. Ihr seht die Herausforderungen, mit denen Medea auch in der Demokratischen Republik Kongo zu kämpfen hat, mit Überschwemmungen. Die Demokratische Republik hat sehr, sehr viele Geflüchtete. Da habt ihr vielleicht auch Anfang des Jahres gehört, dass in der Region Goma, dort hat es viele Kämpfe gegeben, das ist die Region, wo Medea tätig ist. Viele Menschen werden mehrfach vertrieben. Dann gibt es Probleme wie Mpox, habt ihr vielleicht auch gehört im vergangenen Jahr, das trat besonders in diesen Lagern auf. Auch dort haben wir zum Beispiel Gesundheitsdienste geleistet. Aber das ist eine Ruth. Auch sie heißt Ruth. Auch sie ist aus der Demokratischen Republik Kongo. Auch sie ist eine Geflüchtete. Und sie hat ihr erstes Kind in einer von Medea betreuten Klinik entbunden. Das sind die Lebensbedingungen von dieser Ruth. Auch. Und man sieht eben hier ein Beispiel für die Gesundheitsdienste von Medea. Unten links sieht man diese Lager, aber auch die sind häufig temporär, weil es wieder neue Angriffe gibt und die Menschen wieder auf der Flucht sind. Aber man hat einen Unterschied machen können. Und die dritte Ruth kommt aus Kenia. Und diese Ruth hat bei Überschwemmungen alles verloren. Vielleicht habt ihr mehr über Dürre gehört im Zusammenhang mit Kenia. Diese Ruth hat bei Überschwemmungen, die man hier sieht, alles verloren und hat mit der Hilfe von Medea sich wieder neu einrichten können. Und auch dort im Bereich Unterkünfte ist es sehr wichtig, dass man Menschen unterstützt, weil auch das rettet Leben. Viele Bereiche retten Leben. Gesundheit, sauberes Trinkwasser, gerade in der Krise, weil wenn Menschen geschwächt sind und dann schmutziges Wasser trinken oder unhygienische Bedingungen herrschen, Unterkünfte und sicher auch in Fällen wie diesen, in denen man einfach dabei hilft, dass Menschen finanziell wieder auf die Füße kommen. Das sind Bereiche der humanitären Hilfe. Und auch Ruth ist eine Christin und einfach sagen können, wie dankbar sie Gott ist. Wir reden über Krisen 2025. Wir haben in diesem Foto drei Krisen auf einmal. Die erste Krise ist, wie ich schon gesagt habe, in der Demokratischen Republik Kongo, wo Kämpfe Anfang dieses Jahres eskaliert sind, Millionen Menschen auf der Flucht sind, teilweise erneut vertrieben werden. Hier sieht man ein Gesundheitszentrum von Medea. Unten im Bild sieht man Myanmar, das Erdbeben. Auch dorthin haben wir unser Team entsandt. Man sieht aber auch oben, dass Medea unter anderem auch mit USAID zusammenarbeitet. Und auch dort habt ihr gehört, dass es eine Krise gab. Also auch als Medea sind wir davon schwer getroffen worden. Wir haben ungefähr international ein Drittel unserer Belegschaft abbauen müssen aufgrund dieser Krisen. Sind fest entschlossen, weiterzuhelfen und schauen wirklich, wir haben von der Strategie her einfach darauf geachtet, dass wir jetzt genau dort helfen, wo es wirklich Leben rettet. Also alles, was direkt damit zusammenhängt, dass man Leben rettet, das versuchen wir aufrechtzuerhalten. Wir haben aber auch Länderprogramme schließen müssen, einfach weil die Mittel nicht da waren. Und das hat uns sehr, sehr wehgetan. Und das ist der Grund, weshalb wir wollten eigentlich schon lange als MEDER mehr auf private Unterstützung setzen. Und wir sind uns bewusst, dass es jetzt wichtiger ist denn je. Gleichzeitig ist es aber auch nicht der Moment, um zu klagen, sondern der Moment, dankbar zu sein für alles, was wir in der Vergangenheit bekommen haben. Und das ist uns auch sehr wichtig. Als Christen wollen wir zusammenstehen, wir können einen Unterschied machen. Und deswegen zeige ich euch abschließend dieses kleine Video, was sehr gut zusammenfasst, was unser Auftrag ist. Ich weiß nicht, ob ihr es am Computer jetzt anlaufen lassen müsst. Ja. Moment. Ich glaube, das müsst ihr vom Computer her. Genau.
Du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen. Und ich habe dich lieb. Ich habe dir Gaben gegeben. Du sie nützen, um anderen zu dienen. Bringt den Durstigen Wasser entgegen. Gönnt den Geflüchteten entgegen mit Brot.
Wenn eine Krise eintritt, tun wir alles in unserer Macht, um die Betroffenen zu erreichen. Und unser Nothilfe-Einsatzteam innerhalb von 24 Stunden auszusenden.
Jede Hilfsorganisation hat ihre Spezialisierung. Und die von MEDER ist es, an besonders schwer zu erreichende Orte zu gehen.
Suchen die Witwe und die Weise in ihrer Bedrängnis. Ladet einen Armen, Versehrte, Gelähmte und Blinde.
Das sind Menschen, überlebende Leute, die jeden Tag kämpfen, ihr Leben wieder aufzubauen, führen zu schauen, die das machen, was sie können, mit dem, was sie haben. Das ist eine Lektion fürs Leben.
Auch wenn es manchmal hart ist und man vor einem Abgrund steht und Angst hat zu fallen, wir bringen den Menschen Hoffnung. Das ist die schlaflose Nacht wert. Die Orte, wo wir hingehen, es ist jeder Einsatz wert.
Genau. Und deswegen bedanke ich mich einfach hier ganz herzlich an dieser Stelle für eure wertvolle Unterstützung. Wir brauchen euch, aber wir brauchen auch eure Gebete. Wir brauchen, dass ihr hinschaut und vielleicht hat jemand es auf dem Herz, irgendwann einmal auch für MEDER in den Einsatz zu gehen. Auch dann sind wir sehr dankbar. Wir brauchen euch.
Sehr eindrückliche Bilder und Worte gewesen. Herzlichen Dank, Daniela. Ich komme zu einem ersten Punkt. Wie gehe ich mit Fremden oder Geflüchteten um? Und ich erzähle zwei Erlebnisse von mir selber. Ganz low-key so hier in Basel. Kürzlich war ich mit dem Velo unterwegs auf dem Münsterplatz und da kam ein Auto auf den Münsterplatz gefahren und wollte einen Parkplatz suchen und hatte eine ausländische Nummer. Da habe ich gedacht, du Ausländer, kannst du nicht wie die Einheimischen dein Auto dort parkieren, wo es dafür vorgesehen ist und zu Fuß kommen? Das andere Erlebnis, ich liebe Italien und wir gehen oft nach Italien in die Ferien. Und irgendwann wurde mir einmal bewusst, sobald ich mit dem Auto über die Grenzen fahre, bin ich ein Ausländer. Sofort. Und jemand, den wahrscheinlich die Einheimischen nervt, weil er vielleicht zu langsam fährt oder nicht weiß, wo er parkieren darf und wo nicht, wie schnell werte ich jemanden ab, noch bevor ich richtig überlegen kann, nicht wahr? Einfach weil er eine fremde Autonummer hat oder weil er vielleicht anders aussieht, hier in Basel. Und dann kommen noch die Vorurteile dazu. Die kommen ja nur hierhin, um zu profitieren. Nehmen uns den Wohlstand weg. Aber wie war das nochmals mit Elimelech und Naomi? Es war eine Hungersnot in ihrem Land. Aber vielleicht hätte ja die Regierung besser schauen können, vorausschauen können, dass es keine Hungersnot gibt. Und die Menschen nicht hätten flüchten müssen. Lasst uns nun näher eintauchen auf vor allem mal drei, aber dann letztlich auch fünf Personen. Wir beginnen mit Naomi. Naomi musste ja viel leiden, wir haben es gehört von dir, Reto, bevor ihr Leben sich wieder von der schöneren Seite zeigte. Naomi heißt mein Entzücken, meine Freude. Aber dadurch, dass ihr Mann starb und dann auch ihre beiden Kinder, stand sie da mit zwei Schwiegertöchtern, die kein Auskommen mehr hatten. Sie ging zurück und mit Ruth dann zu Hause angekommen, sagt sie, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Mara, die Bittere, denn Gott hat es mir bitter gemacht. Oder hat mich bitter gemacht. Was zeichnet denn Naomi aus? Wo können wir von ihr lernen? Wir können von ihr lernen, dass sie Ruth in ihre eigene Kultur eingeführt hat. Sie ist sozusagen Kulturvermittlerin gewesen für Ruth. Sie erklärte ihr beispielsweise, dass man das in Israel darf, hinter den Schnitten hergehen, hinter den Frauen und das Übrige, was am Boden geblieben ist, an Gerste auflesen. Das darf man dann behalten. Das hat sie von ihr. Ja, nochmals kurz zu meinem Erlebnis zurück. Hätte ich gegenüber diesem Ausländer nicht auch Kulturvermittler sein können? Nun gut, das waren keine Flüchtlinge, sondern Touristen, aber trotzdem. Vielleicht etwas so. Wie kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie einen Parkplatz. Schauen Sie, der nächste Parkplatz von hier befindet sich dort und dort. Und schön, dass Sie unser Land besuchen kommen. Wie sieht das bei dir aus? Nervst du dich lieber über Fremde, statt ihnen zu helfen? Was denkst du, wenn du eine Frau mit Kopftuch siehst, hier in Basel, die sich vielleicht noch vordrängt? Zurück zur Geschichte nochmals ganz kurz, das will ich nicht ungesagt lassen. Naomi half Ruth auch, sich den Boas zu angeln. Und zwar auf diese lokale Art, wie man das hier darf und was man nicht darf. So, wir gehen schon zu Ruth, es ist eine Kurzpredigt. Sie war vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Bleibt sie in der Heimat, da, wo sie alles kennt, wo sie sich auskennt? Oder geht sie mit einem Menschen mit, den sie sehr liebt, ja mit Naomi, aber an einen Ort, wo sie keine Ahnung hat, wie was funktioniert und an einen Ort, wo erst noch ein fremder Gott angebetet wird? In ein fremdes Land. Sie wäre ja gerne zu Hause geblieben. Wir haben das gehört, die Leute flüchten nicht, weil sie es cool finden, sondern weil sie die Not drängt. Und die Not drängte, denn Ruth stand ohne Ehemann und somit ohne finanzielle Absicherung da in ihrem eigenen Land. Die überwiegende Mehrheit der Geflüchteten, ich habe was gelernt, die bei uns ankommen, die wollen gar nicht da sein. Die trauern um ihre Heimat und um die Menschen, die sie einfach Hals über Kopf verlassen mussten. Die möchten eigentlich lieber zu Hause sein. Und die Not zwingt sie, irgendwohin zu gehen, entweder im selben Land oder im Ausland. Haben wir das vor Augen, wenn wir diese Menschen bei uns in der Stadt sehen? Ich gehe viel nach Kleinbasel, weil unser ältester Sohn und mit seiner Familie dort lebt und ich treffe alle diese Leute an. Kaum bin ich über die Brücke, beginnt es, nicht wahr? Ja, jetzt ist mir natürlich schon klar, dass die Schweiz und Europa nicht alle Geflüchteten aufnehmen können, also die 103 oder 122 Millionen, das ginge nicht gut in der Schweiz und auch in der EU nicht, würde nicht funktionieren. Mir ist schon klar, dass man eben schauen muss, so gut man kann, wenn man nicht im eigenen Land ist, dass in diesen Ländern etwas geschieht, dass die Menschen nicht flüchten müssen. Ist mir alles klar. Und trotzdem ist doch die Frage, was tun wir jetzt mit diesen Menschen, die hier sind? Die sind jetzt mal hier. Wir können denen das nicht erklären, was ich soeben gesagt habe. Die sind hier. Und wir fragen uns, was sagt denn die Bibel? Wir wollen uns an der Bibel orientieren als Christen. Da lese ich im Alten Testament, das Volk soll gastfreundlich sein gegenüber Fremden. 5. Mose 10, 19, auch ihr sollt den Fremden lieben, denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Also ich denke dann immer, wenn ich in Italien bin, so fühlt es sich so an, wenn man Ausländer ist. Und im Neuen Testament, schön, ich habe genau denselben Vers ausgelesen, wie du zitiert hast, aus Matthäus 25, 35, denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch zu trinken. Und dann das Dritte, ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Also das sagt Jesus zu den Menschen, die ihm, besser gesagt, den Menschen geholfen haben und dadurch ihm geholfen haben. Und ich habe mich dann gefragt, bin ich jemand, der den Hungrigen zu essen gibt? Bin ich jemand, der also nicht nur predigt, sondern auch Menschen zu trinken gibt? Bin ich jemand, der, wenn es die Möglichkeit erlaubt, jemanden aufnimmt? Bin ich das? Noch ein Aspekt zu Ruth, finde ich auch wichtig. Ruth wollte sich integrieren, trotz dem Schmerz, was sie zurücklassen musste. Das ist vielleicht auch wichtig für Menschen, die eben unfreiwillig in unserem Land sind. Wir kommen schon zu Boas. Wenn Naomi die Kulturvermittlerin war, so war Boas der, der konkret anpackte und half. Er war natürlich noch viel mehr, das haben wir in dieser wunderschönen Liebesgeschichte gehört, da will ich jetzt nicht zu fest darauf eingehen, aber am Ende des Tages war Boas der, der dafür gesorgt hat, dass sich Ruth ganz zu Hause fühlt. Boas gab ihr zu essen und zu trinken, das haben wir gelesen in Ruth 2, Vers 9 und 10, sorgte dafür, dass sie da hinter den Schnittern hergehen konnte, mit den jungen Frauen um Boas, um diese Sippe und die Gerste auflesen. Dann schützte Boas Ruth vor Übergriffen der jungen Männer. In Ruth 2, 9 lesen wir, habe ich nicht den Männern geboten, dich nicht anzutasten? Da wäre meine Frage, wo können wir dafür sorgen, dass die Frauen, die aus einem anderen Land kommen, denselben Schutz genießen können wie die Frauen aus der Schweiz? Einfach nur dasselbe, nicht mehr, aber dasselbe. Dann war Boas großzügig. Ruth 2, 16 und 17 lesen wir, wie er den Schnittern sagte, aus euren Bündeln, zupft extra Ähren raus und lasst sie liegen. Also das macht man doch nicht, oder? Man sammelt es doch zusammen. Macht das extra, damit sie mehr zusammenlesen kann. Sie hatte am Ende des Tages ein Scheffel, das ist zwischen 22 und 40 Liter, also ist ein Hohlmaß, Gerste nach Hause tragen müssen. Da habe ich gedacht, das ist auch noch schwer. Aber wahrscheinlich war sie eine starke Frau. Dann wurde Boas ihr Löser. Das hast du erklärt, Reto, danke vielmals. Also, er löste für den Schwiegervater Ruth, also für Elimelech, das Land. Und damit fällt ihm auch Ruth zu. Und da sind wir ja wirklich nicht mehr weit vom Erlöser. Habt ihr das auch gedacht? Also Jesus Christus, der für uns zahlt, löst, damit wir frei und erlöst leben können. Die wichtige Person, die jetzt noch fehlt, ist Gott. 5. Punkt. Genau. Gott schaut auch zu ihr, das steht nicht explizit, aber implizit. Ich frage euch, wollen wir es Zufall nennen, dass Ruth ausgerechnet auf einem der Felder eines Verwandten aus der Familie Naomis landet? Es hatte viele Leute, die Gersten einsammelten zu jener Zeit. Wollen wir es Zufall nennen, dass Boas so außerordentlich freundlich und wertschätzend war mit dieser Fremden? Ich nenne es den barmherzigen, geheimnisvollen und genialen Plan Gottes, der sich in Ruths Leben trotz viel Trauer und Schmerz verwirklichte. Ist das nicht ein Trost für viele geflüchtete Menschen, sich an Gott zu halten und von ihm auch Hilfe zu erwarten, wenn die Situation unmöglich aussieht? So, jetzt kommen wir noch. Jetzt wird es unbequem. Können wir unsere Herzen ausdehnen für diese Menschen? Einfach unsere Herzen ausdehnen. Können wir ihnen zu essen und zu trinken geben? Freundlich und wertschätzend sein? Können wir auch großzügig sein mit Menschen, die wir nicht kennen? Ich denke, so können wir einen Anteil an der Erlösung von ihnen haben. Und wenn wir das leben, dann hoffe ich, dass sie auch etwas vom Erlöser in uns sehen, also von Jesus Christus, und vielleicht ihnen auch diesen Erlöser schmackhaft machen. Amen.